Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Ich bin Dennis Prasetio-Zeitler und Sie hören die aktuelle Interviewreihe mit Expertinnen und Experten von Signia und WSA rund um Forschung, Entwicklung und die wichtigsten Trends in der Hörgerätewelt. In dieser Folge werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie entwickeln sich Hörgeräte weiter und was dürfen wir morgen erwarten? Darüber sprechen wir, beziehungsweise steigen wir gleich ein, mit Frank Naumann, zum Zeitpunkt des Interviews Senior Director Global Innovation. Er gibt uns spannende Einblicke in seine tägliche Arbeit und in die Innovationsprozesse, die unsere Branche prägen. Ein kurzer Hinweis vorab. Aufgrund eines technischen Problems im Livestream ist der Beginn des Interviews leider verloren gegangen. Wir starten daher direkt in das Gespräch zwischen unserer Moderatorin Janina Gregory und unserem heutigen Gast Frank Naumann. Ich wünsche Ihnen viel Freude und viele neue Erkenntnisse beim Hören dieser Episode.
In 10 Jahren hören genauso wichtig sein, wie es ihm heute wichtig ist. Oder ihm wird auch in 10 Jahren Usability genauso wichtig sein, wie es heute ist. Und dann halt aber einfach darauf ableiten, okay, welche Technologien werde ich haben? Das sind meine Value Driver, also was für den Kunden einen Mehrwert liefert. Und dass wir versuchen, das dann einfach zusammenzubringen. Also die Technologie plus die Value Driver und dann zu sehen, okay, was können wir eigentlich Sinnvolles daraus für den Kunden dann auch generieren.
Ja, also auch viel tatsächlich branchenübergreifend.
Genau, branchenübergreifend ist natürlich auch viel, wir unterhalten uns viel mit Entwicklungspartnern. Ja. Also wir entwickeln ja auch nicht sämtliche Technologien selber, obwohl sie sehr viel machen, aber wir haben natürlich auch Partner, wir sprechen mit denen, was für Roadmaps die haben, um dann noch zu verstehen, was da relevant sein wird. Zum Teil treiben wir auch Entwicklungen selber voran, also das ganze Thema Connectivity, das in viel mehr in diesen Low-Energy-Bereich zu treiben, da hat die gesamte Hörgerätindustrie auch sehr große Aktien dran, das auch wirklich voranzutreiben. Ja. Funktioniert dann am Ende aber dann auch nur, wenn man dann vielleicht dann auch mit den großen Consumer-Elektronik Playern dann auch da, ja, die dann auch am Ende schafft, mit ins Boot zu holen.
Es würde mich jetzt tatsächlich privat interessieren, ihr tauscht euch ja dann auch global wahrscheinlich sehr viel aus. Mhm. Und es wird bestimmt Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern geben, weil ja, oder ist es in der Consumer Kategorie, also konsumieren wir auf der ganzen Welt gleich oder gibt es da Unterschiede?
Ich glaube, ja und nein. Mhm. Ich glaube, auf Produktlevel ist es gar nicht so ein großes Unterschied. Also auch wenn man sich, keine Ahnung, ein Apple AirPods, die sind jetzt in den USA auch nicht anders als in Deutschland oder in Japan und China. Ja. Von daher sehe ich auf Produktlevel sehe ich diese großen Unterschiede gar nicht. Ich sehe die Unterschiede eigentlich eher im Vertrieb oder vielleicht kann man es Vertriebsinnovation nennen oder sowas. Ne? Ich sage mal, Deutschland, ein sehr stark regulierter Markt, Verkauf über Hörgeräteakustiker. Ja. Das ist was man in Ländern wie Indien und China eher weniger hat. Ja. Da dominieren andere Vertriebskanäle. Ja. Auch in den USA findet momentan eine Art Deregulierung statt, also dass man Hörgeräte auch sogenannt over-the-counter, also OTC, also over-the-counter heißt ins Deutsch übersetzt, über den Ladentisch verkaufen kann. Also da kann ich ein Hörgerät eigentlich jeglicher Preisklasse dann auch bei Amazon kaufen oder sowas. Ne? Und da sehe ich eigentlich eher die die Unterschiede und das müssen wir uns natürlich auch als globaler Hersteller dann anschauen, okay, wie reagieren wir dann oder welche Produkte oder Innovationen bringen wir dann auch da für die einzelnen Märkte.
Ja. Total spannend. Wollen wir aber jetzt gar nicht genauer darauf eingehen. Tatsächlich, wir kommen wieder ein bisschen zurück. Du hast es gerade schon erwähnt. Also wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Auch künstliche Intelligenz ist gerade schon gefallen. Und wir hatten jetzt Mittwoch hatten wir den Louis da. Wir sind schon seit Montag da.
Ja, okay.
Deswegen. Aber wir hatten den Louis da. Der hat mit uns ein bisschen über den Signia AI-Assistenten und künstliche Intelligenz auch gesprochen. Es ist ja tatsächlich sehr präsent gerade bei uns, auch in der Branche, nicht nur in der Branche, sondern überall. Vielleicht lohnt sich deshalb so ein bisschen die Einordnung. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt hier künstliche Intelligenz aktuell und vielleicht auch in den nächsten Generationen von Hörgeräten?
Ja, na klar. Also ich glaube, künstliche Intelligenz ist ja, ich glaube, eigentlich das Thema momentan. Ne? Aber vielleicht auch nochmal zur Einordnung. Für uns ist künstliche Intelligenz eigentlich nichts Neues. Also die ersten künstliche Intelligenz oder auch der Begriff kam bereits in den 60er Jahren auf. Ja. Damals sehr stark eher so mit so Rule-Based Models, also rollenbasierten Modellen. Man kann sich das so vorstellen, wenn dann, dann das.
Ja.
Und das machen wir schon sehr lange und machen wir heute auch durchaus noch sehr viel. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, keine Ahnung, wenn ich Windgeräusch detektiere, dann schalte ich halt den Wind-Noise-Canceller an oder die Windgeräuschunterdrückung.
Ja.
Und dann, wenn man 20 Jahre später schaut, dann sind wirklich so erste Machine Learning-Technologien aufgekommen. Das hat sich dann nochmal weitere 20 Jahre später entwickelt. Dann sind so diese neuronalen Netzwerke aufgekommen, was ich vorhin schon mal erzählt habe. Neuronale Netzwerke ist eigentlich, wo man versucht, das Verhalten des menschlichen Gehirns eigentlich in mathematischen Strukturen abzubilden. Klassische Beispiele sind, ich habe ein Modell, da gebe ich halt ganz viele Bilder von Katzen und Pferden und Hunden rein und sage das halt auch, das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist ein Pferd und trainiere das Modell, dass das letztendlich Patterns erkennt, um dann selber irgendwann zu sagen, okay, das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist ein Pferd. Und ich glaube, der deutliche Durchbruch kam letztendlich dann auch nochmal so in den Anfang 2020er Jahren dann mit dieser generativen AI, also wo man dann über ChatGPT oder sowas dann diese generativen Modelle, die dann in der Lage sind, selber eigentlich auch Inhalte zu erschaffen, sei es Bilder, Texte, Audio, Synthese oder sowas. Und wie gesagt, also wir sind mit allen diesen Technologien vertraut. Wir wenden eigentlich alle diese Technologien in unseren aktuellen Produkten an. Und es war auch nie so, dass letztendlich eine Technologie die andere abgelöst hat. Also wie gesagt, wir setzen immer noch diese Rule-Based-Modelle ein. Und es ist eigentlich immer dazugekommen. Und letztendlich schauen wir auch, dass wir technologisch da up-to-date sind. Und ich glaube, was du angesprochen hast mit Luis, diesen Signia-Assistenten, ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wie man diese künstliche Technologie oder künstliche Intelligenztechnologie im Kontext von einem Hörgerät einsetzen kann. Ja. Wobei ich auch nicht darauf begrenzen würde. Ne? Das ist jetzt ein sehr spezieller App-Anwendungsfall, aber wir schauen natürlich auch, wie können wir diese künstliche Intelligenz direkt dann auch in die Hörgeräte integrieren.
Ja. Und es ist tatsächlich auch ein ganz spannender Punkt, den du jetzt angesprochen hast, auch mit diesem Zeitverlauf, wie lang überhaupt schon diese künstliche Intelligenz, also wann so die Anfänge starteten, weil es ja, so habe ich das Gefühl, tatsächlich jetzt erst die letzten Jahre so richtig präsent geworden ist, auch durch Werbung und so weiter. Jetzt hast du gesagt, der Signia-Assistent ist nur ein Teil in der App, also eine Anwendung quasi, die man nutzen kann, und ihr versucht es aber, oder ihr macht es auch, ihr versucht es nicht nur, sondern ihr setzt es ja auch um, das tatsächlich in der Signalverarbeitung mit einzubringen. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben? Wie verändert sich vielleicht die Signalverarbeitung? Wir reden ja auch immer von Echtzeit, adaptive Systeme. Gib uns da gerne mal so einen kleinen, einfachen Einblick.
Also aus meiner Sicht die große Herausforderung ist letztendlich diese Prozessierung des Audio-Streams im Hörgerät zu machen, ist letztendlich Rechenleistung und Speicher. Keine Ahnung, wenn man kann viele von diesen KI-Anwendungen kann man in der Cloud machen und ich sag mal, da hat man annähernd unbegrenzt Rechenleistung und Speicher, weil da sind letztendlich riesige Serverfarmen und Rechenzentren dahinter, die diese Prozessierung machen können. Aber das haben wir natürlich nicht isoliert in so einem kleinen Hörgerät. Also was unsere größte Herausforderung am Endeffekt ist, diese Rechenleistung bereitzustellen, dass wir diese neuronalen Netzwerke prozessieren können und auch den Speicher bereitzustellen, weil dieses Netzwerk braucht letztendlich Speicherplatz. Das ist etwas, wo wir daran arbeiten, letztendlich das zur Verfügung zu stellen. Das kostet auch Strom. Strom ist einer unter begrenztesten Faktor im Hörgerät, weil ja letztendlich die Größe eines Hörgerätes definiert sich primär auch über die Batterie. Ja. Und das ist letztendlich was, wo wir unwahrscheinlich viel auch Entwicklungsaufwand reinstecken. Also wie kriegen wir, ich habe vorhin auch von Enablern gesprochen, also letztendlich ein Enabler ist, dass wir dieses Netzwerk prozessieren können. Und wie kriegen wir dann auch diese Applikationen, diese Anwendungen da drauf? Und das ist auch ein spannendes Thema. Häufig starten wir mit Anwendungen, die ein sehr großes, ein sehr komplexes neuronales Netzwerk erfordern und mit einer guten Performance dann auch, zum Beispiel einer guten Störgeräuschbefreiung. Und für uns kommt dann letztendlich auch nochmal ein Optimierungsprozess. Also wir versuchen dann diese doch komplexen und großen Netzwerke so hin zu optimieren, dass sie weniger groß sind, weniger Rechenleistung erfordern, weniger Speicher erfordern, aber letztendlich die Performance, also die zum Beispiel die Störgeräuschbefreiung, am Ende dann trotzdem noch so effizient ist, wie als wenn ich das große Netzwerk hätte.
Kannst du uns dazu vielleicht ein konkretes Beispiel geben, eine Sache, die es in den Signia-Geräten schon gibt, und das vielleicht mal ein bisschen vereinfacht nochmal erklären, wie wenn du es deiner Familie erklären würdest?
Du meinst, wie künstliche Intelligenz im...
Ja, also generell, ob du uns da so ein... Kannst auch Nein sagen, wenn du keinen Einblick geben kannst. Aber wenn du uns da einfach nur so ein kleines Beispiel, damit man es so ein bisschen besser greifen kann anhand eines festen Beispiels.
Ich weiß nicht, ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, also ich trainiere ein neuronales Netzwerk, indem ich ihm halt sage, guck mal, das ist Sprache mit Störlärm und das ist Sprache, also... blanke Sprache oder sowas. Ne? Und was man ja am Ende haben möchte, ich möchte die blanke Sprache haben und ich möchte eigentlich den Störlärm rausgefiltert haben. Und das sind letztendlich Trainingsmodelle, wie ich so ein neuronales Netzwerk trainieren kann, wo ich immer sage, hier, guck mal, das ist die störgeräuschbefreite Sprache, das ist die klare Sprache und versuche mir, das Audiosignal so zu prozessieren, dass ich am Ende nur noch die klare Sprache dann letztendlich habe und filter mir mehr oder weniger den ganzen Lärm filtern wir den einfach raus. Also das ist so eine Anwendung, wie man halt wie man so ein Modell letztendlich aufsetzen kann für eine Störgeräuschbefreiung.
Ja, und, super.
Wie gesagt, und das halt ins Hörgerät zu bringen, das ist die Herausforderung, dass es dann am Ende auch gut funktioniert. Und letztendlich, was wir auch immer sehen müssen, ich bin der Meinung, man muss immer so ein bisschen die Balance haben zwischen verstehe ich gut und gefällt mir auch das, was ich verstehe.
Ja.
Also das eine ist Sprachverstehen, das andere ist Sprachkomfort. Mhm. Und wir versuchen dann natürlich auch eine gute Balance zu finden zwischen Sprachverstehen, aber am Ende, es hört sich auch gut an, was ich da verstehe.
Ja, sehr schön.
Diese Natürlichkeit dann auch irgendwie zu erhalten.
Ja, und ich glaube, das können wir dann auch, wenn wir uns die Praxis angucken, also wir haben heute auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und auch gestern, wir haben ja die EX-Signalverarbeitung, die wir auch bei AX dann schon mal in den Anfängen hatten mit diesen zwei Prozessoren. Also das wird sich wahrscheinlich dann dadurch auch abgeleitet haben, dass man sagt, man kann einfach Signale auch dann unterschiedlich voneinander verarbeiten. Und das ist ja dann auch alles, was ihr quasi euch da dann überlegt habt und das ist eben Komfort hat, aber trotzdem man gut verstehen kann.
Ja. Sehr schön. Und letztendlich sind, auch ein gutes Beispiel für maschinelles Lernen. Ja. Wie erkenne ich überhaupt, was ist mein Zielsprecher? Ne? Ja. Also das muss ich ja einem Hörgerät auch erstmal beibringen, dass es überhaupt erkennt, okay, das ist jetzt mein Zielsprecher, auf den will ich mich fokussieren und der bewegt sich vielleicht auch noch und ich möchte diesem dieser Bewegung dann auch folgen. Also auch ein sehr gutes Beispiel, was du da genannt hast.
Ja, danke, super. Das ist nicht das Einzige, also KI ist nicht das Einzige, worüber viel gesprochen wird, sondern Konnektivität ist ja auch ein Riesenthema. Mhm. Also ich höre auch jetzt immer mehr, dass doch viel gestreamt werden möchte. Und welche Bedeutung hat hier Konnektivität bei euch? Bluetooth, LE Audio, Auracast und eben Cloud, du hast vorhin schon mal auch von der Cloud gesprochen, Cloud Service.
Also ich glaube, Konnektivität ist nach meinem Verständnis erstmal eine Grundanforderung an ein Hörgerät oder man kann auch von einem Hygienefaktor sprechen. Ja. Das erwartet der Kunde einfach, dass er in der Lage ist, sein Hörgerät halt zu anderen peripheren Geräten dann zu verbinden, sei es ein Smartphone, sei es ein Fernseher, Tablet, was auch immer. Also von daher bin ich der festen Überzeugung, das ist etwas, was wir bereitstellen müssen und auch in einer guten Funktionalität. Und wo wir auch versuchen, mit den entsprechenden Standards, du hast es angesprochen, LE Audio, Bluetooth Classic gibt es da, es gibt proprietäre Standards auch von Google und Apple, dass wir da einfach kompatibel sind. Auracast finde ich ein spannendes Thema. Mhm. Das ist sicherlich was uns auch und aus meiner Rolle als Innovationsmanager in Zukunft noch viel beschäftigen wird. Ja. Ich sehe da eigentlich zwei unterschiedliche Anwendungsfälle, die auch auf einer unterschiedlichen Zeitschiene arbeiten. Ich glaube, kurzfristig, und das ist ja auch Konsumelektronik getrieben wird, Auracast sicherlich dazu führen, dass wir Veränderungen im Bereich TV-Streamer zum Beispiel sehen, wo wir heute sehr proprietäre Lösungen sehen. Ich glaube, das ist eine Funktionalität, die wird in Zukunft in die Fernseher reinwandern, wo man letztendlich diese Streaming-Funktionalität oder Auracast kommt ja so ein bisschen von Broadcast, also ist letztendlich so ein Audiosignal aus dem Fernseher direkt in die Hörgeräte reinstreamen kann. Das werden wir recht zeitnah sehen. Wir sehen auch erste Fernseher, die das bereits unterstützen.
Ja.
Den zweiten Anwendungsfall, den ich sehe, ist letztendlich so dieses ganze Thema Telefonspule.
Öffentlichkeit.
Öffentlichkeit, wo ich, weiß nicht, in der Kirche bin, wo ich vielleicht auch in anderen öffentlichen Räumen bin, wo ich vielleicht auch so Announcements oder Ankündigungen in einem Bahnhof oder sowas machen möchte. Und ich glaube, das wird auch kommen, läuft aber auf einer anderen Zeitschiene, weil es einfach Zeit braucht, diese Infrastruktur zu installieren. Ja. Jetzt tut nicht gerade jede Kirche sofort von dieser Induktionsschleife, die da im Boden eingelassen ist, halt dann auf so einen Auracast-Streamer umschalten oder sowas und auch in anderen öffentlichen Bereichen bis Bahnhöfe und sowas sowas installiert haben, braucht halt einfach Zeit. Ich bin davon überzeugt, es wird kommen, aber das ist eher so ein sukzessiveres Einphasen gegenüber die Konsumerelektronik ist dann meistens relativ schnell. Irgendwann jeder neue Fernseher hat das halt drin. Ja. Und wenn ich mir einen neuen Fernseher kaufe, bin ich dazu dann auch kompatibel.
Super. Und das ist tatsächlich auch eine sehr spannende, weil auch das wird oftmals so zusammengemischt und da merkt man auch wieder, wie komplex überhaupt das ganze Thema ist, weil Auracast ist ja kein Bluetooth-Protokoll. Das darf man ja nicht verwechseln. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das ist eher so ein Broadcast quasi, aber sehr spannend und damit vielleicht auch schon den ersten Einblick so ein bisschen abgefangen, dass es dann eher in die Consumer-Richtung geht, Richtung TV und dann erst in die öffentlichen, die öffentlichen Veranstaltungsorte.
Sehr öffentlichen schön. Raum.
Ja, öffentlich, genau, öffentlicher Raum, perfekt. Ja. Wenn wir jetzt gerade beim Consumer bleiben und uns die Tech-Branche so ein bisschen vornehmen, welche weiteren Trends beobachtest du da vielleicht in Bezug auch auf Hörgesundheit? Gibt es da was?
Also wir hatten vorhin hatten wir ja das Thema Over-the-Counter schon mal angesprochen. Also ich glaube, das ist wie gesagt ein Trend, den ich sehr stark sehe, wo es Veränderungen gibt, wo der Kunde halt dann auch durchaus andere Erwartungshaltungen hat, wie komme ich denn zu meinem Produkt? Und ich glaube, das sind auch Kundengruppen, die man heute vielleicht durchaus gar nicht so erreicht oder sowas über einen klassischen Kanal wie einen Hörgeräteakustiker. Also wie gesagt, da sehe ich einen Trend. Das zweite Thema, vielleicht auch mehr in Richtung Hörgesundheit, ist noch so dieses ganze Thema E-Health oder sowas. Mhm. Also wo man halt sagt, okay, oder wo wir auch schauen, welche zusätzliche Funktionalität kann ich vielleicht auch noch in ein Hörgerät einbauen, um letztendlich dem Kunden auch Informationen über seinen Gesundheitszustand geben, neben dem eigentlichen Hören, also sei es letztendlich Fitness. Ja. Wir haben ja da durchaus auch viel in der Vergangenheit gemacht zu sozialer Interaktion, also wo wir auch sagen, soziale Interaktion ist wichtig und ein Hörgerät ist ein Mittel, diese soziale Interaktion zu unterstützen, um zum Beispiel auch Demenz vorzubeugen oder sowas. Das ist sicherlich ein spannendes Thema, wo man auch noch mehr reinschauen kann. Es gibt Sensoren, die können auch viel mehr so Vitalfunktionen detektieren. Das ist ein spannendes Thema. Ich sehe es immer so ein bisschen so, ich glaube, wir haben wieder von Enablern gesprochen. Mhm. Also ich glaube, die Enabler sind heute eigentlich da. Also ich habe diese Sensoren, ich kann das alles messen. Für uns ist noch so ein bisschen so, was ist eigentlich das Netzwerk? Also was mache ich mit diesen Informationen? Also ich kann heute in einem Hörgerät relativ einfach Stürze detektieren. Also ich weiß, Der Träger ist gestürzt. Mhm. Die Frage ist aber, was mache ich mit der Information? Ja. Also wem liefere ich letztendlich diese Information zu, um letztendlich diesen Nutzen zu machen? Weil dass das Hörgerät weiß, dass derjenige gestürzt ist, das bringt mir ja erstmal nichts. Ja. Ne? Also ich muss diese Information weiter vermitteln, sei es, weiß nicht, gibt so Gesundheitsdienste, weiß ich in Deutschland, Malteser oder Rotes Kreuz oder sowas, connecte ich mich mit denen, dann liefere ich diese Information bei. Und da sehe ich durchaus Herausforderung, einfach diese Informationen, die wir heute technologisch herausfinden können oder auch haben, letztendlich weiter zu prozessieren. Ja. Und da, das ist aus meiner Sicht eigentlich die größte Barriere eigentlich im Bereich von diesen E-Health Services voranzukommen.
Ja, und auch hier ganz schön, da haben wir jetzt auch, also haben wir ja aktuell eben auch schon ein Tool, My Wellbeing, also mein Wohlbefinden. Ja. Das heißt, da bleibt ihr dann auch in dem Fall, so wie du es jetzt beschrieben hast, schon dran und habt dann auch schon Ideen für die Zukunft im Endeffekt.
Genau, aber wie gesagt, da sehe ich letztendlich auch diese starke Abhängigkeit zu, da müssen wir letztendlich auch mit Partnern zusammenarbeiten, die jetzt über unsere, ich sag mal, Industrie dann vielleicht auch hinausgehen.
Ja, also du hast es gerade gesagt, Malteser, ne, Sturzdetektoren, wenn man dann irgendwie dann doch an diese Notdienste dann Signal sendet, dann müssen die natürlich auch dafür das empfangen können.
Genau, das empfangen können, richtig. Müssen dann reagieren.
Umwandeln.
Und ich sehe ja durchaus Vorteile. Also ich sag mal, unsere Systeme, ich glaube, unsere Systeme können Stürze deutlich robuster detektieren, als was da heute benutzt wird. Ja. Aber es muss natürlich auch in den ihren Ökosystem dann reinpassen. Klar. Die haben ein bestücktes Ökosystem, wie denen ihre Sturzdetektion halt heute aussieht. Ja. Und wir müssen halt schauen, okay, wie passt das dann vielleicht auch zusammen dann.
Ja. Ja, spannend, total spannend. Jetzt haben wir gerade quasi so eine kleine konkrete Idee gehabt. Ich würde gerne mal so ein bisschen in die Forschungs- und Entwicklungsschiene rein, weil die Idee ist ja zum Beispiel da. Wenn du was darüber erzählen darfst, wie entstehen denn diese Produktideen und wie sieht so ein Innovationsprozess konkret aus?
Der vorhin schon mal so kurz darauf eingegangen, letztendlich, wir machen dieses Foresights, also wir schauen letztendlich, versuchen so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, was gibt's da, was erwarten wir da an zukünftigen Technologien oder auch Lösungen. Und wie gesagt, wir haben und wir setzen dann sogenannte Vorfeldprojekte auf. Und mal um eine Größenordnung zu nennen, wir haben permanent circa so 60 Vorfeldprojekte am Laufen, wo wir dann letztendlich neue Technologien entwickeln. Und das ist auch interessant, das ist eigentlich über die Jahre immer relativ stabil. Das heißt, wir schließen eins ab, neue kommen dazu. Und das ist letztendlich das, wo wir letztendlich unsere Innovationspipeline kontinuierlich mitfüttern. Und letztendlich, wenn dieses Vorfeldprojekt abgeschlossen ist und auch, um ehrlich zu sein, nicht jedes Vorfeldprojekt ist erfolgreich. Also letztendlich in dieser frühen Phase der Entwicklung, da scheitert man durchaus mal. Ne? Oder man merkt halt, okay, es war halt eine gute Idee, aber die Zeit vielleicht auch noch nicht reif. Ja. Also, und das haben wir sehr oft gehabt. Wir haben, ich finde das Thema Wiederaufladbarkeit ist ein gutes Beispiel, wo wir einfach die Idee der Wiederaufladbarkeit hatten wir schon sehr viel öfters gehabt, aber letztendlich hat es immer an den Lithium-Ionen-Batterien gemangelt, dass sich das dann wirklich dann durchgesetzt hat. Ne? Und als dann mal die Lithium-Ionen-Batterien auch wirklich so weit waren, dass die robust funktioniert haben, dass diese Zyklenstabilität da war, dass die Kapazität, also die Energiedichte auch da war, dann war dann wirklich auch der richtige Zeitpunkt für diesen Durchbruch dann auch gewesen. Ne? Und da, wie gesagt, da scheitern wir auch mal und dann muss man allen vielleicht dann auch 3 Jahre später nochmal sagen, okay, jetzt hat sich da was verändert vielleicht auch und jetzt versuchen wir es dann auch nochmal, das Thema neu anzugehen.
Ja, klar. Und scheitern gehört auch dazu, würde ich sagen. Also wenn man nicht scheitert, dann lernt man nicht daraus.
Genau.
Und dann kann man es nicht nochmal probieren.
Da ist eigentlich das Schöne im Vorfeld, was heißt das Schöne? Aber wie gesagt, wenn man im Vorfeld oder im Innovationsbereich arbeitet, man darf noch scheitern.
Ja.
Alles, was dann eigentlich danach kommt, also wo wir dann wirklich in dem Hardcore-Entwicklungsprozess sind, da ist dann Scheitern eigentlich nicht mehr erlaubt.
Nicht mehr
da muss
erlaubt.
Dann wirklich dann geliefert werden dann auch.
Ja, das heißt auch, also dieses Konstrukt von einer Idee steht dann auch, bis du, und da bist du ja jetzt in der Position, bis du in die Testung gehst und dann wirklich sagst, okay, hier muss das, also das ist die Idee, die haben wir jetzt so weit entwickelt und die muss jetzt funktionieren.
Genau, richtig. Also da und genau.
Ja.
Und dann, und wie gesagt, und das ist dann halt so ein bisschen so dieser, dieser Übergangsprozess dann. Ne? Wenn das Innovationsprojekt abgeschlossen ist, meistens gucken die sich das halt eher sehr isoliert, lösungsspezifisch an. Und wir nehmen das dann auch und gucken uns das dann gesamtsystemisch an. Ne? Also wie funktioniert dann das im Gesamtsystem, Hörgeräte oder Wiederaufladbarkeit, ein gutes Beispiel. Ja. Ich habe halt das nicht nur im Hörgerät, ich brauche halt auch ein Ladegerät dazu, die müssen vielleicht auch kommunizieren und das dann auf Gesamtsystem weiter zu spezifizieren und zu entwickeln, das passiert dann auch im späteren Entwicklungsprozess.
Ja, super. Sehr schön. Kannst du uns einen kleinen Einblick oder Ausblick geben, welche Technologien wir da in Zukunft erwarten dürfen?
Ja, also,
erleben können.
Natürlich nicht im Detail.
Ja, also das ist auch völlig okay.
Das ist natürlich unsere Innovationspipeline und die wollen wir jetzt auch nicht so offen heraus oder da dürfen wir auch nicht so offen herausgeben. Was natürlich ein großes Thema auch in den nächsten Jahren sein wird, ist das ganze Thema künstliche Intelligenz. Ja. Also das ist eigentlich so eins von den Themen. Also wir sprechen im Innovationsmanagement auch so von so S-Curves, also unten ist die Technologie noch recht unreif, aber wir sehen großes Potenzial. Ja. Irgendwann erntet man dann das Potenzial und irgendwann kommt man in so eine Phase rein, wo das Potenzial eigentlich ausgeschöpft ist und ich nicht mehr so viel erreichen kann. Das ganze Thema künstliche Intelligenz ist so in der mittleren Phase. Und das ist eigentlich die spannende Phase, weil wo man dann merkt, okay, die Technologie ist eigentlich so weit, wo ich dann wirklich dann auch das volle Potenzial dann auch anfange zu heben. Und da sehe ich das Thema künstliche Intelligenz momentan und da werden wir unwahrscheinlich viel auch in den kommenden Jahren noch sehen und in verschiedensten Bereichen, sei es im Bereich Apps, Signalassistenten hast du ja schon angesprochen, ganze Bereich Fitting-Software, aber dann auch bis hin, dass man dann dieses wirklich Audio-Processing dann auch im Hörgerät macht. Ja. Da sehe ich ein großes Thema. Ansonsten, wir haben viele andere spannende Themen in der Pipeline.
Das wird völlig
da
okay.
Das war
das war ja auch ein Einblick und das ist ja auch total spannend. Und ich glaube, das ist auch ein Einblick, den du jetzt gerade gegeben hast, der tatsächlich auch wirklich viele ZuschauerInnen da draußen interessiert. Weil wenn man sich vorstellt, was so eine künstliche Intelligenz in manchen Bereichen ja jetzt schon kann, das ist ja Wahnsinn. Ja. Deswegen, glaube ich, dürfen wir uns da echt drauf freuen, was die Zukunft da noch mit sich bringt.
Ja, also ich finde es auch faszinierend, auch dieses ganze gerade generative AI, ne? Dass man eigentlich komplett neue Content auch kreieren kann, was natürlich auch für uns spannend ist. Also wie kann man das auch im Bereich Sprache verstehen und sowas da noch umsetzen? Unwahrscheinlich spannend.
Ja.
Und da kommen, ich glaube, da kann man technologisch heute viel mehr machen, aber dann kommen halt so eine Themen auch wieder rein, was du vorhin schon gesagt hast, dann Delay oder so.
Ja.
Ne? Weil ich sag mal, ich kann heute Sprache komplett eigentlich synthetisch herstellen, aber das kann ich halt noch nicht in einem Hörgerät machen, sondern das kann ich heute eigentlich dann wirklich nur vielleicht in einem Smartphone machen oder dann in der Cloud, aber da hat man dann doch wieder das Delay-Problem.
Ja.
Aber ich glaube, da wird sich auch in Zukunft noch viel entwickeln dann.
Ja. Jetzt haben wir tatsächlich schon ganz, ganz viele Themenbereiche auch von dir gehört. Wir haben schon über die Signalverarbeitung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, über die App. Du hast über die Ladestation gesprochen. Also ihr seid da ja wirklich in jedem Prozess des Hörgeräts mit eingebunden. Gibt es denn da Forschungsbereiche, die besonders vielversprechend sind?
Ja, das ist ein bisschen das geht so ein bisschen die Frage ähnlich wie die Frage davor. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, es ist schon der Bereich künstliche Intelligenz, der vielversprechend ist. Und die Themen, die darüber hinaus
sind, gut.
Müssen wir uns leider noch so ein bisschen.
Man kann es ja noch mal probieren.
Ja, genau. Frank.
Ich habe gedacht, vielleicht fällt es dir nicht auf, aber in dem Fall schon. Genau. Sehr cool. Aber künstliche Intelligenz, genau, ist in aller Munde. Was aber tatsächlich auch uns immer wieder beschäftigt, ist ja das Design. Da haben wir vorhin auch schon gesprochen. Das ist schon relativ schwierig, auch diese Prozesse mit dem Akku und die Laufzeiten alle in dieses Gerät zu bringen, weil es ja auch sehr diskret sein soll. Mhm. Und da sind wir so ein bisschen bei Thema Earbuds. die Trennschärfe zwischen Hörgerät und Earbud verschwimmt ja immer so ein bisschen mehr tatsächlich. Und es gibt tatsächlich, Apple hat es gelauncht, ich kann es dir gar nicht mehr sagen wann, es ist bestimmt schon ein Jahr her, glaube ich, dass die AirPods tatsächlich Hörgerätefunktionen haben. Was würdest du sagen aus deiner Meinung aus? Ist es Chance oder Risiko für die Branche und was können wir daraus lernen vielleicht?
Also ich bin immer so ein positiver Mensch und ich sage Chance, ja, nicht Risiko.
Ja.
Aber vielleicht nochmal zu dem Earbud-Thema. Ich glaube, was das Thema Hören angeht, haben Earbuds auch ein Problem, aber auch ein Stigma-Problem. Und ich glaube, ihr Stigma-Problem ist, dass wenn man heute Earbuds in einer Konversation trägt, eigentlich es irgendwie eigenartig wirkt oder sowas. Ne? Wenn wir jetzt hier sitzen würden oder weiß ich, wenn wir jetzt hier im Anschluss ins Mitarbeiterrestaurant gehen sitzen und wir würden da beide mit unseren Earbuds sitzen, ist das wirklich einladend für eine Konversation. Ne? Und wie gesagt, in dem Sinne glaube ich, haben Earbuds da auch ein Stigma-Problem, was Konversationen angeht, was heute auf alle Fälle besteht, weil sonst würde man das viel mehr sehen, weil, wie du sagst, die Funktionalität ist ja da. Also Apple bietet diese Hörverstärkung auch an. Mag sich ändern, dass ich glaube auch gerade bei jüngeren Kundengruppen, da wird es eine gewisse Anpassung geben oder auch eine gewisse Akzeptanz geben. Ja. Ob es diese Akzeptanz so bald in Kundengruppen geben wird, die jetzt für uns interessant sind, was jetzt so altersbedingte Hörverluste angeht oder sowas, glaube ich eher, dass diese Anpassungsprozesse da länger dauern wird. Nichtsdestotrotz, was ich interessant finde, gerade wenn man Apple sieht, du hast gesagt, letztes Jahr, die haben eine Riesenkampagne um Weihnachten rumgefahren für dieses ganze Thema Hören, Hör-Awareness, ging auch so ein bisschen so in Richtung dann Gehörschutz, also dass man auch aufpassen soll, dass man sorgfältig mit seinem Gehör umgeht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Kampagnen uns helfen, das ganze Thema Hören eine gewisse Visibility zu geben, eine gewisse Bedeutung und dass durchaus auch bei Kundengruppen, die für uns interessant sind, auch ein Umdenken stattfindet, zu sagen, hey, also wenn Apple jetzt so viel Aufwand betreibt dem Thema Hören gegenüber, vielleicht sollte ich ja doch mal zum Hörgeräteakustiker gehen und mich da beraten lassen, was eine gute Hörlösung angeht.
Ja, also die Sichtbarkeit.
Und da sehe ich halt die Chance drin, dass eigentlich diese vielleicht Entstigmatisierung stattfindet, mit der wir uns heute eigentlich häufig noch mit konfrontiert sehen.
Ja, und das vielleicht auch, und du hast es gerade schon jüngere Personen oder Generationen auch angesprochen, dass die sich da vielleicht früher auch schon mal mit auseinandersetzen.
Genau.
Weil sonst kommt man ja immer relativ spät. Irgendwann sagt der HNO, jetzt brauchen wir mal ein Hörgerät. Und dann denkt man, wunderbar, wo geht man denn jetzt hin? Aber das ist vielleicht tatsächlich auch die Chance, die du da schon richtig schön gerade ausgeführt hast.
Also ich sag mal, meine persönliche Vision ist eigentlich, dass Hörgeräte irgendwann so akzeptiert sind wie Brillen. Ne?
Ja.
Wenn man sieht, eine Brille ist heute eigentlich, wird nicht als ein Medizinprodukt wahrgenommen, es wird zum Teil auch als ein Fashion-Objekt wahrgenommen oder sowas. Und ich sag mal, meine persönliche Vision ist eigentlich, dass wir es schaffen, Hörgeräte irgendwann auch dahin zu bringen.
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, wird gerne getragen, weil, wie gesagt, Fashion, das ist eine schöne Vision. Da vergleiche ich auch manchmal mit im Fachgeschäft. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Blick auf die Zeit. Wir quatschen hier total viel und ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Ich würde aber tatsächlich nochmal auf die jüngere Generation mit eingehen. Was glaubst du, wie verändert sich die Erwartung der jüngeren Generation? Weil man ja auch immer jünger tatsächlich, das stellen wir ja auch fest, Hörgeräte tatsächlich braucht. Mhm. Also die Zielgruppe wird tatsächlich immer jünger. Ja. Was würdest du sagen?
Wie gesagt, ich glaube, um jüngere Zielgruppen zu erreichen, aus meiner Sicht ist nicht notwendigerweise nur eine Produktinnovation, sondern ich würde es mal auch eine Kanalinnovation nennen. Also sprechen wir mit den Kanälen, die wir heute haben, und speziell vielleicht auch in Deutschland, sprechen wir die Zielgruppen überhaupt in der richtigen Art und Weise an. Also ich sehe durchaus eine Barriere bei den Kunden, überhaupt den Schritt über die Schwelle zu machen, in so einen Laden rein. Ne? Also gibt es da nicht auch Methoden, mehr oder weniger das für die Kunden attraktiver zu gestalten? Vielleicht muss man die Schwelle auch irgendwo anders hin verlegen, als dass es jetzt wirklich eine physische Schwelle ist in einem Laden. Wie gesagt, also da gibt es, glaube ich, Innovation bereits heute auch. Und da muss man halt auch vielleicht einfach sehen, wie kriegt man die dann auch in so einen Markt und wie kriegt man die Akzeptanz dann auch im Markt für so eine Lösung her. Ja. Mein Gefühl ist, dass der Kunde da vielleicht häufig schon vielleicht auch weiter ist, was so eine Erwartungshaltung angeht. Und wir heute vielleicht einfach nicht in der Lage sind, diese Erwartungshaltung vielleicht auch hinreichend gut adressiert zu bekommen.
Ja. Ja, das ist auch tatsächlich ein gutes Stichwort. Merken wir auch ganz oft, dass, oder ich habe es jetzt gemerkt, dass tatsächlich Akustiker auf mich zugekommen sind, mit Kundenaussagen, dass die Kunden wirklich mit der Vorerwartung kamen, hier, das Gerät hat KI, das habe ich in der Werbung gesehen und deswegen möchte ich das haben. Also total spannend. Ja. Wenn wir gerade bei der Rolle des Akustikers oder der Akustikerin bleiben, was würdest du sagen, wie verändert sich denn diese Rolle, gerade in der zunehmend werdenden digitalisierten Welt oder automatisierten Welt?
Also ich sehe künstliche Intelligenz oder Automatisierung als ein unterstützendes Element. Also wenn ich mein eigenes berufliches Umfeld sehe, ich nutze auch KI, sei es ChatGPT oder wir nutzen viel Microsoft Copilot. Und nur weil es jetzt einen Copilot gibt, bin ich ja nicht arbeitslos geworden. Ja. Also ich arbeite genauso viel, ich bin genauso viel hier auf Arbeit, aber ich glaube, ich arbeite effizienter. Also das sind letztendlich Technologien, die mich dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten. Und ich glaube, wir können und wir werden so eine Technologien in Zukunft auch in unseren Produkten sehen, also nicht nur im Hörgerät, sondern auch in Apps, in Anpasssoftware. Und das Wichtige ist natürlich, das dann auch zu nutzen. Also wir wollen niemanden obsolet machen. Wir wollen, ich sag mal, maximale Unterstützung bereitstellen, dass sich dann der Hörgeräteakustiker halt dann auch auf andere, vielleicht auch auf viel wichtige, für den Kunden viel wichtigere Dinge fokussieren kann. Wie das Hörgerät erklären, wie funktioniert das? Wir sehen es sehr oft, Hörgeräte werden verkauft, die landen dann halt dann leider auch in der im Schubladen oder sowas. Ne? Und kann man dem Hörgerätakustiker da nicht auch viel mehr Möglichkeiten geben, gerade sowas dann noch zu verhindern, dass Produkte, die halt auch damit viel Sorgfalt durch den Akustiker angepasst wurden, dann am Ende dann leider aber doch in der im Schubladen dann. Schubladen. Ne? Und von daher, ich sag mal, ich bin der Meinung, es sollte sich keiner Sorgen machen, dass künstliche Intelligenz da irgendwas obsolet macht, sondern aus meiner Sicht ist es etwas Ergänzendes und etwas, was dabei hilft, effizienter zu werden.
Ja, und schön, dass du das auch nochmal auf den Punkt gebracht hast. Das haben deine Kollegen und Kolleginnen nämlich auch gesagt. Es ist tatsächlich ein Ökosystem, was im Fachgeschäft die Anpassung unterstützen soll.
Ja, und also ich sehe es auch oft so. Ich hatte neulich erst den Fall wieder gehabt. Da waren wir mit unseren Produkten auf einer Konferenz gewesen und da war gar kein Kunde von uns, also es war ein Hörgerät. Er hat gesagt, Frank, ich bin jetzt hier auf der Konferenz und ich bin irgendwie unzufrieden, ich verstehe hier schlecht. Ne? Ja. Und dann, ich verstehe das Problem. Und dann gehst du in 3 Wochen gehst du zum Hörgeräteakustiker und dann musst du dem genau erzählen, was jetzt gerade auf dieser Konferenz für eine, ich sag mal, akustische Szene geherrscht hat, was dir da nicht gefallen
das
hat.
Das ist unmöglich.
Und daraus soll der Hörgeräteakustiker noch extrahieren können, okay, was war das Problem? Wie kann ich ihm helfen? Und das absolute Problem ist ja noch, der Kunde kann es ja nicht mal verifizieren, ob das, was der Hörgeräteakustiker gemacht hat, auch geholfen hat, weil er befindet sich ja in einem komplett anderen Umfeld. Ne? Und, und da können wir Lösungen liefern, die das viel besser adressieren.
Ja, das ist ein total toller Punkt, weil er kann dieses Setting ja auch wahrscheinlich nicht so wieder rekonstruieren innerhalb kürzester Zeit.
Und dann ist er das nächste Mal wieder auf der Messe und hat das Problem immer noch und ärgert sich halt, ja Mist, was hat er denn da eingestellt? Ich war doch da extra hingegangen und der sollte mir doch da helfen. Ne? Und er ist für beide Seiten schwierig. Er ist sowohl für den Kunden schwierig, als auch für den Hörgeräteakustiker.
Ja, klar, auf jeden Fall. Hast du denn Tipps für HörgeräteakustikerInnen, wie sie quasi oder was sie heute tun können, um dann morgen vielleicht erfolgreich zu sein?
Und das hat vielleicht was mit meinem also wir haben bei uns in der Abteilung, wir haben so einen Spruch, der heißt Tomorrow Today. Also der heißt praktisch so viel wie, also mach das, was morgen ist, heute. Und ich glaube, das sollte man auch als Hörgerätakustiker machen, weil der technisch-logische Wandel, der wird nicht an einem vorbeigehen. Und ich glaube, so diese Early Adapter, also die sich ja, frühzeitig damit auch auseinandersetzen, ich glaube, dass die einen Wettbewerbsvorteil haben werden. Ja. Und von daher bin ich der Meinung, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, den Benefit daraus ziehen und den anderen voraus zu sein. Ich glaube, das wäre meine Empfehlung.
Ja.
Aber das ist sicherlich auch Teil meines Jobs.
Ja, ja.
Immer den anderen neugierig vielleicht versuchen, sein, etwas ja, voraus zu sein.
Ja. Genau. Ja, das auf jeden Fall. Und dann aber auch den Tipp, wirklich neugierig zu sein, das mal auszuprobieren.
Genau.
Und da sich auf jeden Fall vielleicht drauf einzulassen. Ja. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wir probieren es jetzt nochmal. Gibt es eine Innovation, auf die du dich besonders freust?
Nein, also wie gesagt, also ich freue mich eigentlich über jede Innovation, die es in den Markt ja, geschafft hat. Ne? Und ich habe es auch eingangs gesagt, zum Teil ist es 10 Jahre, liegt ja, es Sachen, die wir vielleicht heute im Produkt sehen, die wir heute launchen, da haben wir vielleicht 10 Jahre dran gearbeitet. Und ich finde, das macht mich eigentlich immer stolz und auch ja, glücklich, das dann zu sehen, diesen Erfolg und auch zu sehen, wie viele Hände es braucht, dass am Ende das dann auch in dem Produkt landet dann, ne? Und nicht nur diese Hände in der Entwicklung, das sind Kollegen im Marketing, das sind Kollegen in der Fertigung, im Vertrieb und das finde ich faszinierend und dafür bin ich auch irgendwo dankbar, also mit so vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten, um diese Innovation dann auch wirklich zum Kunden zu bringen.
Ja.
Ich weiß, das hat deine Frage nicht komplett beantwortet.
Das ist völlig okay.
Ja, wie gesagt.
Also wir geben uns damit zufrieden.
Das ist schön.
Für den Moment.
Ja.
Sehr schön. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort von dir. Ich würde es nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Ich fand es total spannend. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir weitersprechen tatsächlich. Die Zeit ist auch wieder verflogen. Also wir haben jetzt ganze 50 Minuten tatsächlich gesprochen.
Tatsächlich?
Ja, okay. Tatsächlich. Es fühlte sich an wie ein kleiner Schnips. Aber man merkt, ihr in diesem Innovationsentwicklungsprozess, ihr seid da mit unglaublich vielen Themen beschäftigt. Ihr holt euch die Infos von unglaublich vielen verschiedenen Unternehmen, von verschiedenen Branchen. Also es ist echt eine spannende Sache. Und ich glaube, man hat ganz gut jetzt erkennen können, dass wir da, auch wenn man das Gefühl hat, dass wir vielleicht manchmal denken, wo wollen wir denn mit einem Hörgerät noch hin, dass wir da echt noch Möglichkeiten haben, auf die wir uns freuen dürfen.
Auf alle Fälle.
Ich habe mich total gefreut, dass du unser Gast warst und dass du
gerne,
jetzt hier warst. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und damit würde ich mich verabschieden. Ich freue mich, das hier mit Ihnen gemacht zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr auf der EuH auch wieder live oder zumindest hier rüber. Und dann wünsche ich Ihnen eine ganz, ganz tolle Woche, ein schönes Wochenende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie brillant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.